ARD. Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
Viel zu fröhlich eigentlich diese Begrüßung, denn ich denke mal, wir sollten es raushauen. Wir hören auf.
Ja.
Ja, es ist irgendwann ist auch mal gut.
Ja.
Und wir werden aufhören.
Es ist Schluss, ja, ja. Schluss mit der Sendung, Schluss ja. mit dem Podcast.
Ja,
so
ja.
ist es halt.
Tut uns leid, macht's gut, wascht euch unterm Arm. Nee, wir kommen nur deshalb drauf, weil wir sprachen eben kurz vorher über die Fantastischen Vier. Und ich finde, das ist der Marketing-Coup des Jahres.
Ja, irgendwie. Die haben gesagt, ja. sie hören auf.
So. Und dann haben alle, oh Gott, die Fantas hören auf. Nach so und so vielen Jahren. Und dann kam so dieses, ja, wir hören auf, aber jetzt nicht dieses Jahr.
Nein.
Also
nein.
Wir planen auch noch eine große Tour. Also
die wird so ungefähr 2 Jahre dauern, aber
genau.
dann.
Ja, ja.
Also, aber dann hören wir.
Also 26 hören wir auch nicht auf.
Nein.
Und 27 auch nicht.
Nicht
28. Und dann hören wir auf, aber es könnte schon sein, dass wir irgendwie so kleine Club-Sessions,
ja,
Sessions und so weiter.
Aber dann hören wir auf.
Aber dann irgendwann. Hören wir mal auf.
Und wir Idioten sind alle drauf reingefallen.
Alle Medien,
ja.
alle Zeitungen online. Das totale Theater. Sie waren schon in x Talkrunden und so weiter mit diesem Wir hören auf, was sie aber gar nicht machen.
Nee.
Da kann man nur von lernen. Respekt, Fantas.
Ja.
Also wir hören auch
auf. Wir hören auf, aber also noch nicht jetzt.
Nee, auch nicht nächstes Jahr.
Auch nicht nächstes Jahr.
Übernächstes übrigens auch nicht,
nee,
aber wir
dann,
hören auf.
Ja, also genau. Wir hören auf.
Schön, das wollen wir schon mal klären.
Das haben wir geklärt und
ja.
Ich finde, es ist wirklich ein super Marketing-Coup.
Großartig.
So.
Ja, ja, so,
toll.
So muss man das eigentlich
ja.
machen. Das ist so.
Ich war gestern im Kino.
Nein,
doch.
Tatsächlich. Okay, und wie hast du das denn noch geschafft? Ich meine, unsere Sendung geht bis 20 Uhr.
Ja, wenn der Film um 20.30 Uhr anfängt.
Aha.
In Baden-Baden sind es kurze Wege.
Ja, das ist wohl wahr. Ja,
ja, und ich war in diesem
ja.
kleinen Kino, im Moviak heißt es,
ja.
darf man ruhig sagen. Das
ja.
ist so ein
ja, ja.
wunderschönes kleines Kino.
Ja, man kann auch in andere Kinos gehen.
Soll man aber nicht.
Und da lief
wir kriegen da übrigens ab heute Provision. Aber
ja. nein. Freier Eintritt, bis wir aufhören.
Bis wir aufhören, die nächsten 10 Jahre, also nein, natürlich nicht.
How to Make a Killing,
ja.
Ein typisch französischer Filmtitel.
Ja, genau.
Und das ist es ist wirklich so, ist in der Werbung beschrieben, als hätten die Coen Brothers einen Eberhofer-Krimi gemacht.
Okay.
Und das ist so
klingt
schöner,
sehr schräg, oder?
Schöner, schwarzer, schräger Humor. Am Anfang sterben Menschen auf eine wirklich lustige Weise.
Schön, du liebst sowas.
Ja, ja, das
ja?
ist, da ist ein Autounfall. Und die Frau, ja gut, die stirbt ganz normal beim Autounfall halt.
Ja, ja,
aber dann ist da der Mann, der war
ja.
pinkeln
ja.
und der erschreckt sich dann und fällt die Böschung runter und spießt sich an einem abgestorbenen Baum auf.
Also das ist ja zum Totlachen.
Ja.
Also
nein,
wirklich, ich habe ja selten so gelacht.
Das ganze Kino hat gelacht. Doch, wirklich.
Okay. Ja klar, ich kann das schon nachvollziehen.
Ja.
Weil das wahrscheinlich ist es so
es
absurd.
Es ist so schräg und absurd inszeniert.
Ja.
Und
ja.
es gibt Leichen. Es spielt im französischen Jura in den Bergen in so einer kleinen Stadt. Und es sind liebenswerte Figuren. Und zwischendurch passieren Dinge, da guckst du rein und sagst, nee.
Hier wäre mal kurz Zeit für eine Zwischenfrage. Hat der Film auch so eine Art Handlung oder geht es nur
natürlich.
Darum, wie Leute umkommen?
Nein, der hat auch eine Handlung, die ist aber ja. nicht wichtig.
Okay.
Nein, es ist ein ganz schöner kleiner Film.
Schön
schräg.
Ach, lustig. Wie kamst du drauf? Einfach so, Zufall.
Ja, weil der lief im Kino.
Ja, ja. Und da hast du gedacht, da habe ich eh umsonst Eintritt ab morgen.
Da gehe ich da rein.
Dann gehe ich da rein. Ja, ja, sehr schön. Wunderbar. Ja, ich hab eben was gar nicht so Lustiges erlebt, aber
ja.
so ist das Leben. Manchmal ist es traurig und manchmal ist es lustig. Ich sitze so beim Frühstück, späten Frühstück und suche so ein bisschen nach Themen heute für unsere Move-Sendung am Nachmittag und plötzlich tut es einen Schlag, dass ich wirklich dachte, was ist denn jetzt passiert? So, bam, irgendwie. Und
okay.
dann ist ein wunderschöner, ein riesiger Eichelhäher, das sind ja doch vergleichsweise große Vögel, ist mit zweifacher Schallgeschwindigkeit gegen unsere Esszimmerscheibe gedonnert.
Du bist schuld.
Nee, und das ganze Kino hätte wahrscheinlich gelacht, aber
ja.
ich fand es traurig irgendwie, weil der ist natürlich dann, also er hat offensichtlich nicht das Genick gebrochen, aber er lag dann halt benommen da unten und die Federn so weggespreizt und wer weiß was. Und ich frage mich immer, warum? Also wir haben ja jetzt nicht, es ist jetzt nicht die neue Nationalgalerie in Berlin, wo du Glasscheiben hast hast von 10 mal 10 Metern. Das sind normale Esszimmerfenster.
Ja, aber...
Warum fliegt der dagegen?
Heute Sonne, oder? War Sonne?
Na, eher nicht so.
Eher nicht.
Es ist dann habe ich auch keine Erklärung. November, ja eben. Also irgendeine Spiegelung muss natürlich gewesen sein. Klar, logisch. Aber es ist kein besonders großes Fenster, normales Esszimmerfenster. Und trotzdem ist es irgendwie, aber wirklich ungebremst irgendwie.
Ja, und dann ist es halt vorbei.
Der tut mir so leid. Und dann habe ich, man soll dann irgendwie, ich habe dann gedacht, okay, ich habe so ein Kirschkernkissen, habe ich irgendwie in die Mikrowelle gestopft. Dann hatte mein Sohnemann, hat aber gegoogelt, soll man gar nicht machen. Keine zusätzliche Wärme. Ist ein Wildvogel, braucht er nicht. Der soll es nur nicht von unten kalt haben. Also habe ich ihn genommen mit so einem Küchenhandtuch und habe ihn auf ein weiteres Küchentuch, was ich mehrfach gefaltet habe, habe ich ihn da drauf gesetzt.
Und?
Ja, der saß jetzt eine Stunde rum, also... Und glotzte so in der Gegend rum, aber war jetzt, also fit ist er anders. Ich weiß nicht, ob er es packt.
Irgendwie. Das ist jetzt, so, ja. Flieg du mal mit doppelter Schallgeschwindigkeit gegen eine Scheibe. Ja. Da hast du einen Hirnschaden, fertig.
Ja gut, der hat ein Hirn, das wiegt wahrscheinlich 2,4 Gramm oder sowas.
Ist aber also,
so
egal.
Ist er nicht kaputt.
Aber, das, bei uns ist mal so ein Rabe gegen die Scheibe.
Ja.
So ein Junger.
Ein junger Rabe.
Ja, und den hat meine Ex-Frau dann aufgepäppelt.
Ja, das geht. Aber man muss das auch, man soll das nicht machen.
Nein, es gibt ja so Vogelaufzuchtstationen, die lösen sowas.
Man hat ja selber überhaupt keine Ahnung. Ich habe dann eben auch gefunden, ich dachte, oh, stelle ich ihm irgendwas hin oder so, aber man soll denen weder Wasser noch sonst irgendwas.
So.
Die müssen selber irgendwie dann.
Das hatte ich meiner Ex-Frau gesagt.
Ja.
Was hat sie getan? Sie hat ihm Wasser hingestellt und gefüttert.
Ja.
Und wir hatten, der wurde zutraulich.
Ja, aber das ist doch nett.
Das ist nett.
Ja, ist doch
der
schön.
Der kackte uns den ganzen Garten und die Terrasse voll.
Das ist Dankbarkeit.
Na, das,
Wie soll der Rabe sonst äußern, dass er sich...
Auf diese Dankbarkeit, er hieß übrigens Rudi, weil sie ihn Rudi getauft hat. Und wir haben ihn dann nach Rastatt, glaube ich, da ist so eine Vogelaufzuchtstation.
Okay,
und die haben ihn genommen und dann hat er dort alles vollgekackt. Ja.
Hat er selber gesagt, dass er Rudi heißt? Oder?
Das war meine Ex-Frau.
Ach so, ja gut, ich wollte gerade sagen.
Rudi.
Und war sie direkt dann danach deine Ex-Frau? Nach dieser Vogelgeschichte?
Es hat nicht mehr lange gedauert.
Da sieht man mal. Also die Vogelrettung ist eine Sache, die Konsequenzen haben kann. Das merke ich schon, ja.
Ja, aber sowas, es ist schon so, das nimmt einen irgendwie mit.
Ja, weil dieser Schlag so laut war und das ist halt so ein armes Viech irgendwie und man denkt dann, warum muss ich jetzt hier ein Fenster haben? Aber ich muss natürlich sagen, bei 4 Grad wäre es jetzt auch blöd, wenn ich da kein Fenster hätte. Und dann wird er halt da reinfliegen. Das
die
ja
Lösung
auch nicht besser.
Ist, du mauerst alles zu.
Ja, oder man klebt diese hässlichen, wie an so Kindergartenfenstern, diese ganzen Vögel mit Folie drauf.
Ja, dann fliegen die nicht mehr dagegen, weil sie sagen, da klebt schon einer.
Ja, toll. Ich weiß nicht, ob die das sagen. Man kann ja da auch andere Motive draufkleben. Man muss ja gar keine Vögel draufkleben.
Ja, aber was willst du denn sonst draufkleben?
Ein Stoppschild vielleicht. Kann man doch
die
auch
können
machen.
Doch nicht lesen.
Ja,
also jetzt wird es hinten höher als
es
vorne.
Es gibt ja so Sachen. Ich weiß noch früher, ich bin ja so ein Flugzeug-Heini. Und bei dem alten Flughafen von Hongkong, der war ja gefürchtet bei
in
den
der Stadt, ja, da musste man in der Stadt links abbiegen.
Genau, man musste
ich, ne?
in der Stadt
Kai
eine Tak, Kurve
oder?
Fliegen. Kai Tak hieß der Flughafen. Ist inzwischen bebaut, das Flugfeld, weil die Stadt natürlich den Platz für Wohnraum und sowas brauchte. Aber da flog man gnadenlos mit einer Boeing 747 auf einen Berg zu.
Ja.
Und man musste das auch. Und da stand dann oben drauf so ein Schild, Keep Left oder so, mit so einem Pfeil nach links.
Ja.
Damit der Pilot weiß, ich soll jetzt nicht mit 600 Sachen gegen diesen
Berg
fliegen, sondern ich soll nach links abbiegen. Fand ich immer sehr lustig.
Da durften, glaube ich, auch nicht alle Piloten landen.
Genau.
Du brauchtest eine Sonderausbildung.
Ja, so ein Permit irgendwie oder eine Ausbildung. Ja, genau. Ja, also es gibt schon. Und der ist ja auch nicht den Leuten ins Esszimmer geflogen.
Ja.
Also irgendwie muss man es hinkriegen, denke ich.
Jetzt hat aber ein Berg auch keine Fenster.
Das stimmt, ja. Das ist eine schöne Erkenntnis, die man in keinem anderen Podcast in Deutschland hat. Insofern ist es ein Alleinstellungsmerkmal, weil einen derartigen Blödsinn redet, glaube ich, sonst niemand, oder?
Also wir halten fest, ein Berg hat keine Fenster, aber es ist was wirklich, wir reden ja immer vorher ein bisschen darüber, worüber wir reden wollen.
Ja, genau.
Und es hat mich entsetzt, ich sage nur Klopapier.
Klopapier, ja. Ja, ich bin auch, man fragt sich, von was für Menschen ist man eigentlich umgeben? Man denkt immer, die seien ja vielleicht vergleichsweise normal oder so. Also sie sind ja nicht nur irre unterwegs. Also ein paar arbeiten beim Radio, aber es gibt ja auch andere irgendwie. Und ich finde, warum gibt es immer noch Menschen, du gehst irgendwo auf ein Klo, sagen wir mal hier in einem Restaurant oder sowas, und dann hat jemand in diesen Klopapierhalter die Rolle falsch rum eingehängt. Und zwar so, dass das Klopapier hinten an der Wand runtergeht.
Was also, sind denn das für Menschen?
Ja, ja, natürlich müsste das ja, es ist ja auch nicht so schwer. Also es ist ja keine intellektuelle Höchstleistung, die Rolle so zu drehen, dass nach vorne halt so abreißen das Klopapier hängt. Und dann gibt es offensichtlich Menschen, ich weiß nicht, ob es Vorsatz ist, es könnte auch bösartig sein.
Es muss
bösartig sein.
Oder es ist einfach dämlich.
Oder dämlich. Das wäre die andere Variante, die das Klopapier so einhängen, dass es hinten runter an der Wand hängt. Ich meine, wie kommt man auf die Idee? Und ich sehe das immer wieder. Verstehst du? Ich bin jetzt schon ein paar Jahre unterwegs auf diesem Planeten.
Und du denkst ja,
bestimmte Dinge verschwinden
irgendwann. Wenn ich jemanden erwische, der sowas macht.
Ja, ja. Aber das machen die ja nicht, wenn du dabei bist. Das ist ja immer das Problem.
Es ist egal.
Wer ist schon? Also ich bin meist allein auf dem Klo.
Aber wenn ich einen erwische, dann... Ja. Dann ist eine Fensterscheibe, gegen die er fliegt, sein geringstes Problem.
Ja. Und das Irre ist ja, verstehst du, du gehst jetzt hier über den Gang und du triffst Kollegen und Kolleginnen, du sagst, du hast einen netten Plausch und so weiter. Und möglicherweise ist einer von denen genauso, dass er die Rolle falsch rum einhängt.
Ja, ich könnte mir bei ein paar Typen hier, durchaus vorstellen.
Das sind Falscheinhänger. Ja, ja. Das gibt natürlich auch niemand gerne zu.
Ja.
Aber es ist schon ein Thema, ja.
Ich gucke ja dann immer auch auf dem Smartphone. Ich mache mir ja zwischendurch, wenn mir irgendwas einfällt, spreche ich es entweder in so einen Voice Recorder oder ich schreibe mir was auf.
Hm, okay.
Notizen.
Ja, Notizen.
Jetzt habe ich diese Notizen mal durchgeguckt und ich bin ehrlich gesagt wieder mal ratlos. Da steht zum Beispiel Morgenmulatte.
Morgenmulatte.
Ja.
Ja, ich weiß schon, was es damit auf sich hat, würde ich aber hier ungern erzählen.
Na,
das ist dann irgendein Stichwort für irgendeinen schlechten Gag,
genau.
Wir das irgendwo mal verwenden wollten oder so.
Okay, na? Dann das ist dann vielleicht noch, aber kantonesisches Rührei.
Da hast du wahrscheinlich irgendwo was gesehen, vielleicht irgendwie im Netz, ein YouTube-Video oder sowas, wo jemand auf eine bestimmte Art so ein Ei zubereitet und hast gedacht, da könnten wir mal im Podcast drüber sprechen, hast aber vergessen, was es eigentlich war.
Auch das kann sein.
Aha.
Ja. Google Mama 11.
Google Mama 11.
Ja, das Google ist, Mama 11.
Ja, das ist völlig klar. Das ist, und das wissen jetzt dann alle, das ist dein Passwort für alle Google-Bezahlfunktionen auf deinem Handy. Also Google Mama 11, Leute, und ihr kommt überall umsonst rein, nicht nur ins Kino wie Sascha.
Also, dann 12 Eier, 6 und 6, das ist doch auch...
Ja.
Was?
Ich hab eine Notiz, die ist nicht schlecht, pass auf. Ich gebe einen Fick aufs Hinterland, mein Paradies, das ist der Strand. Das habe ich mir überlegt als Refrain, als Hook für einen Malle-Hit. Ich wollte mal so einen Malle-Hit schreiben, so ein Mickey Krause-Ding.
Okay.
Ist doch eine gute Zeile, oder?
Nochmal?
Ich gebe einen Fick aufs Hinterland, mein Paradies, das ist der Strand.
Ja.
Das ist doch, als Hook ist das doch nicht schlecht, oder?
Ja. Ja, also finde ich gut.
Es muss ja so ein bisschen vulgär sein. Das muss
wenn
immer
wir
so
das
Malle-Hit
mit Morgenmulatte und kantonesischem Rührei kombinieren, dann ist das ein super Hit.
Dann hören wir auf.
Dann hören wir auf.
Dieses Jahr, nicht nächstes, auch nicht übernächstes, aber dann ist es so. Aber das habe ich zum Beispiel als Nutzer.
Und Höhlen habe ich mir aufgeschrieben. Höhlen.
Aha.
Warum?
Höhlen. Ja. Ach so, ja, weil jetzt gerade wieder, da haben wir in der Sendung drüber gesprochen. Also
jetzt klingelt.
Nicht in der Sendung für die Hörer, sondern als die Musik lief.
Ich hätte dahinter schreiben sollen, Idioten.
Ja, genau. Es geht um diese ganzen Höhlenforscher. Also ich weiß nicht, wie viele Höhlenforscher, Forscherinnen und Forschende uns jetzt zuhören, weil es könnte jetzt unangenehm werden. Also es sind ja Menschen, die ein enormes Risiko eingehen. Die gehen irgendwo in so eine Höhle und dann kommt dahinter noch eine Höhle und dann noch eine und dann krabbeln die da unter Wasser durch so, also für mich als Klaustrophobie-Anfälligen eine Albtraumvorstellung. Okay, und dann wollen die da immer weiter. Dann denke ich immer, das können die ja machen, aber irgendwelche anderen Menschen, und so war es auch letzte Woche wieder, müssen die dann retten. Und ich finde das eigentlich, ungeheuerlich.
Geht nicht, geht eigentlich nicht.
Ja,
Hobbys, Dinge erforschen, der Mensch will es wissen, was ist in dieser Höhle, klar.
So, ich kann dir sagen, was da ist. Überall dasselbe. Ich versteige mich jetzt zu der Behauptung, hast du eine fucking Höhle gesehen?
Nein.
Hast du alle gesehen? Ich war in meinem Leben schon in dutzenden Tropfsteinhöhlen und so. Das sieht immer genau gleich
aus. Nein, das ist nicht wahr. Ich
gehe nie wieder in irgendeine Höhle.
Ich war diesen Sommer im Périgord in so einer Tropfsteinhöhle, die aussah wie keine, die ich zuvor gesehen habe. Also wirklich toll.
Ach toll.
Ja.
Da tropft es von oben und von unten. Hier Stalaktiten, Stalagmiten, bla. Ja. Irgendwann wächst es mal zusammen. Dafür gibt es auch noch irgendeinen Fachnamen und so.
Ja.
Das sieht doch überall gleich aus.
Nein.
Das ist nur, mal ist die Höhlenkammer vielleicht ein bisschen größer und mal ist sie kleiner.
Ich meine, du hast doch ein ästhetisches Empfinden. Du bist kunstinteressiert.
Absolut.
Wie kannst du dann sagen, dass es in jeder Hülle gleich aussieht?
Ja, weil ich das einmal gesehen habe und mein ästhetisches Empfinden sagt mir, wow, sieht toll aus.
Ja.
Absolut.
Ja.
Finde ich faszinierend. Das ist wie so unterirdische Kathedrale oder so. So, dann gehe ich in die nächste und dann soll ich schon wieder, wow, sagen, sieht toll aus.
Ja,
und in die nächste,
genau.
Oh, ja, ich kann doch nicht mein Leben lang wow
Respekt
sagen.
Respekt vor den Höhlen, bitte.
Ja. Pass auf, ich schenke dir jetzt was.
Was?
Hier, du hast dich beim letzten Mal beschwert, dass ich Honig entgegengenommen habe nach unserer Show im Kammertheater Karlsruhe von einer Besucherin, von einer sehr lieben, und den eingesackt hätte,
ja,
weil sie hat uns zwei Gläser geschenkt. Hier ist dein Glas Honig. Nicht, dass du siehst, hier, ich wäre hier so ein Minuskumpel.
Das ist ein Mehrwegglas.
Ja, das ist doch auch schön von ihr. Guck mal, und da hängt auch ein Briefchen dran. Das ist wirklich...
Sommervielfalt heißt es.
Das ist wirklich sehr lustig
Honig.
Und sehr schön gemacht.
Moment jetzt.
Ja. Und sie hat ein Schleifchen drum gemacht.
Oh, mit einer Zeichnung.
Ja, und ich finde sowas sehr lieb.
Schön.
Muss man sagen. Vielen Dank nochmal.
Ein Bienchen und einen Korb aufgeklebt.
Ja.
Ich freue mich immer wieder auf den Freitag. Eure Carola.
So.
Warum freut sie sich auf den Freitag?
Weil da immer der Podcast hochgeladen
Ach so.
Wird.
Ja. Ja, gut.
Ich weiß nicht, was du sonst mit Carola machst freitags, aber möglicherweise.
Wir gehen in eine Höhle.
Ja, genau.
Die Bienenvölker für den Honig stehen in unserem Garten. Sehr schön.
Ja, siehst du, ist doch nett,
ja,
oder?
Sehr nett.
Ja, also vielen Dank nochmal, Carola.
Ja, vielen Dank, Carola. Und wehe, der schmeckt nicht.
Wir hatten es ja von den Antikorruptionsregeln. Das dürfen wir aufnehmen. Ja, aber nicht da drin rummatschen.
Nee, aber man kann doch mit dem Finger.
Naja, gut. Ist der sauber, der Finger?
Ja, sicher.
Oh, so gut.
Ich hab das Klopapier.
Hier schleppt es ja jetzt ein bisschen,
ja, aber
im Dialog,
ich muss probieren.
Oder? Mm. Schön. Klebt doch jetzt schön bei dir schon, oder?
Sehr gut.
Ja.
So. Lecker.
Ist doch fein, oder?
Sehr guter Honig.
Sehr gut.
Wow.
So. Ja, ist doch schön, wenn sich jemand mit der Imkerei beschäftigt. Machen übrigens viele in SWR Freiland. Ja, ist jetzt gut. Das sind so Geräusche, ehrlich gesagt.
Alles klar. Höhlengeräusche.
Genau. Ja.
Ja.
Ich schmier mir da noch ein bisschen Honig hin. Ja.
Das ist übrigens in dem Film auch super, weil da taucht ein Bär auf im Jura. Da gibt es natürlich keine Bären und die Menschen erschrecken.
Gab sicherlich mal welche.
Gab sicherlich welche. Und dann haben sie zwei Leichen. Und dann kommt die Frau auf die Idee, den Bären anzulocken. Also sie beschmieren die beiden Leichen dann mit Honig. Da hat das Kino auch sehr gelacht.
Mein Gott. Ich dachte, wie hieß der Film nochmal?
How to Make a Killing.
How to Make a Killing.
Ist toll.
Okay,
ist
lustig. Klingt wirklich in der Tat sehr schräg.
Sehr schräg, ja.
So, wo wir bei Thema Essen, Nahrung, Genuss und so weiter sind. Mein Sohnemann, der ja im Restaurant Koch lernt und so weiter, der zeigte mir jetzt neulich ein Reel von einem Restaurant in London. Das ist das Punk Royal.
Ah, das Punk Royal. Ja, Punk Royal.
Punk
klar,
Royal kennen wir natürlich alle. Du warst wahrscheinlich schon da.
Ja, natürlich.
Das Punk Royal ist so, man versucht ja immer irgendwie die Dekadenz noch ein bisschen weiter auf die Spitze zu treiben in dieser sehr merkwürdigen Tanz auf dem Vulkan-Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Du merkst, wie ich in die Tiefe
jetzt geht's aber in die Tiefe.
Ja, ja, ja. So, wenn du ins Punk Royal kommst, dann gibst du dein Handy ab, weil das wollen die so und das finde ich auch okay, das ist völlig in Ordnung. Und dann kriegst du aber als Dankeschön vom Punk Royal kriegst du so eine Nocke Kaviar auf die Hand geklatscht mit so einem Löffel. Jeder Gast, der da reinkommt, dann machst du und kannst hier ablecken und riechst den ganzen Abend nach Fisch. Und gibt dann für jeden gibt es hier so einen richtigen Schlag, also wo du in einem Sternelokal schon gleich mal 150 Euro für zahlst. Also klatschen
die
dir
da mit so einem... Was ist denn das für ein Blödsinn?
Genau! Da sind wir ausnahmsweise bei einem. Was soll der Quatsch?
Was soll denn der Mist?
Ich weiß auch gar nicht, ob du dich dagegen wehren kannst. Ich meine, es mag ja auch nicht jeder Kaviar.
Also
und da heißt es, shut up und klock. Und dann rennst du vielleicht den ganzen Abend, weil du es nicht magst, hältst du diesen ausgestreckten Arm vor. Du
musst mit einer Hand essen, weil auf der linken Hand ist der Kaviar.
Ist diese Kaviar-Nocke.
Ja,
ist aber so. Ja.
Die spinnen.
Ja, das ist auch irgendwie Blödsinn, oder?
Ja.
Umgekehrt, ganz interessant, erzählte mein Sohn eben auch, die haben so, klar, die haben ja auch so interne so Marketinggeschichten und so weiter, auch aus anderen Restaurants, was läuft gut, was läuft nicht, die Branche hat es ja auch nicht immer leicht. Und er sagte, Läden, in denen Handys abgegeben werden müssen, und davon gibt es ja immer mehr, haben einen enormen Benefit davon, weil der Umsatz an Getränken etc. ist viel, viel höher. Die Leute sind kommunikativer, sie bleiben
reden
länger,
mehr,
sie beschäftigen
klar.
sich mehr miteinander, es wird mehr bestellt,
ja.
es wird mehr gegessen und getrunken. Es ist wirklich signifikant messbar, weil einfach das Miteinander ein anderes ist und das führt offensichtlich auch
zu. Und ich finde es auch in Ordnung.
Ja, finde ich auch okay.
Das ist klar. Ja. Weil, und wenn du das nicht willst, dann gehst du woanders.
Ich meine, wenn du ganz allein bist, ich finde schon, es sollte Möglichkeiten geben, vielleicht auch irgendwo in einem Lokal.
Nein.
Wenn du ohne. Ja, das mag ich an dir. Dann, genau, deshalb nennt man uns die toleranten zwei. Also man nennt es eigentlich den toleranten einen. Das ist gut, ja. Aber vielleicht, weiß ich nicht. Aber wenn mehrere da sind, ja, finde ich.
Lass uns nochmal zurück zu den Höhlen gehen, weil wir hatten am Samstag, waren Freunde bei uns zum Essen.
Ja.
Und wir hatten dann auch schon 2 Gläser getrunken. Und dann ging es um den Urzeitmenschen.
Ja.
Und dass der 17 Kilometer am Tag gelaufen ist.
Ja.
Und dass das in meinen Genen ist. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Quatsch.
Ja, das schätzt man ja an dir in solchen Runden. Du bist ja nicht nur der tolerante eine, sondern du bist auch der.
Es ging ja gar nicht darum zu sagen, dass das Bewegung, dass wir uns zu wenig bewegen.
Ja, okay.
Der moderne Mensch, ganz klar,
das
keine
weiß
Frage.
Man ja, das ist wirklich
aber
so, ja.
Woher zum Teufel wollen die denn wissen, dass der Urzeitmensch damals 17 Kilometer gelaufen ist?
Ich nehme mal an, ich versuche mich jetzt dem Phänomen wirklich mal wissenschaftlich zu nähern. Ich nehme mal an, wenn es noch so, wenn es von irgendjemandem mehr gab als nur ein Skelett.
Ja.
Vielleicht noch irgendwie so wie beim Ötzi, da ist noch irgendwie Gewebe oder irgendwie sowas. Dann kann man vielleicht sehen, ich rede jetzt irgendeinen Scheiß ins Blaue. Wovon hat er sich ernährt? Wuchs das im Umkreis seiner Höhle? Wie viele Kilometer musste der unterwegs sein, um das möglicherweise zu finden? Ist die Muskulatur, wenn noch irgendwas vorhanden war, deutet die eher darauf hin, dass der nur in der Höhle gehockt hat und hat gesagt, Schatz, geh du mal die Beeren sammeln? Oder ist der selber
alles
gelaufen?
Okay. Alles okay, alles d'accord.
Kann ja alles sein.
Aber wie kommen die auf genau 17 Kilometer?
Vermutlich hat man jemanden ausgegraben, irgendwo im Dordogne-Gebiet, der so eine Fitness-Tracker-Uhr hat.
Ah!
Und der war noch die 17 natürlich irgendwie in Cro-Magnon-Mensch-Schrift natürlich, man musste das ja erst übersetzen, aber die war noch an der Anzeige.
Ah, okay.
Da konnte man das wahrscheinlich lesen.
Das ist Quatsch.
Ja, mit den 17 Kilometern. Ja, gut, aber irgendwann, irgendeine Grundlage wird es ja, glaube ich, geben.
Ja, sie haben sich wahrscheinlich darauf geeinigt, Wissenschaftler. Wahrscheinlich gibt es welche, die sagen, die sind 25 Kilometer am Tag gelaufen, andere 10 und irgendwann haben sie gesagt, oh, das ist 17.
Ja, gut.
Ja, aber das sind so
Wenn
Annahmen,
dass nimmst. Das Neandertal ist ja bei Düsseldorf, aber eben nicht in der Stadt. Da haben wir gedacht, wie weit ist denn von hier nach Düsseldorf, wenn er mal in die Stadt wollte? Wahrscheinlich 17
Kilometer.
Und dann, bam, hast du es irgendwie.
Ich glaube, beenden wir diese Diskussion an dieser Stelle, weil es ist Quatsch.
Aber wir könnten ja mal versuchen, das rauszufinden.
Ja, okay.
Ja, siehst du, das wäre doch mal ein Rechercheauftrag oder eben unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen.
Ja, ihr könnt uns nämlich Mails schicken.
Genau, morgensonne@swr3.de. Wir haben übrigens ganz viele nette Mails auch bekommen wieder. Dafür vielen Dank.
Da reden wir im nächsten Podcast drüber.
Ja, ja, wir sammeln mal wieder ein bisschen, weil nachher schreibt ihr uns nicht mehr, weil wenn wir das gar nicht erwähnen, ist das ja auch blöd.
Ne, haben wir beim letzten Mal erwähnt, weil ich wollte nochmal über diesen Wikipedia-Spendenaufruf reden, der jetzt wieder aufpoppt.
Ja.
Wann immer man auf Wikipedia geht. Mhm. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ich spende nichts für Wikipedia.
Ja, die tolerante eine hier im Studio.
Nee, das ist, nein.
Aber auch da wieder, wer das machen will.
Ja, da ist in Ordnung, aber die sollen mich nicht nerven mit Spenden aufrufen für Wikipedia, weil wenn es Wikipedia nicht mehr gibt, gibt es halt was anderes.
Also ich spende auch eher für andere
Dinge,
muss ich ehrlich sagen. Ich finde auch so, auch gerade wieder so unser Mediending, so unsere Nabelschau führt mich im Moment so ein bisschen dazu, diese unfassbare humanitäre Katastrophe von biblischem Ausmaß im Sudan.
Sudan ist unglaublich,
die so durchrutscht, das ist so elend, so grausam, was da gerade passiert, in einer Dimension ganz, ganz, ganz schlimm und ist bestenfalls eine Fußnote. Und das ist eben, wie ist es bei uns? Also du könntest in einem Programm, in einem Gute-Laune-Programm wie SWR3, wir behandeln schon auch aktuelle Themen, aber ganz selbstkritisch, wir würden das bei uns nicht unterbringen. Da würde man sagen, okay, es gibt andere SWR-Programme, die sind dafür geeigneter.
Aktuell und
wie auch immer. Kann man auch argumentieren so. Aber es ist natürlich, manche richtig gigantischen Schicksale werden ausgeblendet ohne Ende. Ich meine, über den Ukraine-Krieg berichten wir auch, ja auch zu Recht. Aber die Dimensionen sind da. Es ist halt ein Stück weiter weg und dann ist es aus dem Fokus. Ne?
Und wer wertet es? Man muss ja einschätzen. Man muss sagen so, okay, das ist eine Nachricht für uns und das jetzt nicht. Und das finde ich immer wahnsinnig schwierig zu entscheiden auch.
Ja,
ne?
Ja, klar. Ja,
aber das wäre schon eine Nachricht.
Ja, absolut. Und da, wenn es die Möglichkeit gibt, da irgendetwas zu tun mit einer Spende, dann würde ich eher da spenden. Oder tue ich auch. Insofern, also gar kein Thema.
Ich habe einen Artikel von Elke Heidenreich gelesen, die ja großartige Frau ist und die belesen ist und die über Bücher immer wieder kluge Sachen sagt.
Ich bin ihr begegnet hier neulich in Baden-Baden bei einer Lesung. Die hat derartig Feuer unterm Arsch mit ihren über 80 Jahren.
Ja,
ist
so ist toll.
Das ist so unfassbar irgendwie, was für eine Energie diese Frau hat. Also wirklich ein toller Mensch.
Und in diesem Artikel ging es darum, dass sie eben geschrieben hat, gibt es eigentlich noch Lektoren in den Verlagen? Gibt es noch Menschen, die gucken, was wir wem schicken? Weil sie kriegt offenbar alles.
Okay.
Man schickt ihr einfach
alles. Obwohl,
das
ist ja keine klassische Lektoratsaufgabe, oder? Das ist eher so die Marketingabteilung.
Genau, Marketing. Ja, aber auch in den Büchern, sagt sie, die sie liest, da ist so viel. Da guckt kein Lektor mehr drüber.
Also ich habe ja so ein Segelkrimi geschrieben vor ein paar Jahren und es war auch interessant. Der ging dann auch als Lektorat und das Lektorat dauerte einen halben Tag. Da kriege ich eine Mail, nö, ist okay, wir nehmen das so.
Das geht nicht. Ja, das.
Ja, weil ich will mich jetzt nicht selber überschätzen, aber ein guter Lektor findet oder immer eine Lektorin findet logisch. Immer was und es macht auch Sinn. Also es ist eine, finde ich, eine wichtige Aufgabe, weil als Autor oder Autorin verlierst du irgendwann den Blick dafür. Du findest alles toll, was du geschrieben
hast. Weil du natürlich irgendwie auch selbstverliebt bist in das, was du machst.
Genau. Klar, und dann ist es gut, wenn jemand da drauf guckt und sagt, guck doch mal hier, das könnte man vielleicht weglassen oder kürzer machen. Also das macht schon Sinn. Und das ist, also sie kritisiert genau das, oder?
Das kritisiert sie und sie kritisiert die Marketingabteilung, weil sie hat ein Buch bekommen über den Schweizer Bundesrat und wie der die Schweiz regiert. Titel: Rechnen und Regieren, ein Blick auf die Praxis der Regierungstätigkeit in der Schweiz, 445 Seiten. Und sie sagt, was bitte soll ich damit heizen?
Nein, also Bücher verbrennen, Entschuldigung, in Deutschland ist nicht gut konnotiert, ehrlich gesagt. Aber nein, ich weiß, was sie meint. Das ist ja jetzt nicht unbedingt das Ding, was man mit an den Strand zum Schmökern
nimmt.
Oder, heute lese ich nochmal ein paar Seiten, wie der Schweizer Bundesrat zusammengestellt ist. Das ist natürlich,
es ist furchtbar.
Das liegt daran, dass das wahrscheinlich gar kein Mensch mehr macht. Die ist in einem Verteiler, bei jedem Verlag, weil sie einfach...
Und dann kriegt sie alles.
Genau. Und man denkt, das schicken wir mal der Heidenreich, wenn die das irgendwann erwähnt, dann ist das ja wie eine Lizenz zum Gelddrucken. Empfehlungen von Elke Heidenreich sind, da knallen in jedem Verlag die Sektkorken.
Klar,
weil das
logisch.
Verkauft sich dann natürlich sofort wie Bolle. Aber ob sie jetzt irgendwo ein Buch über den Schweizer Bundesrat das halte
Quatsch.
Ich auch schon unwahrscheinlich.
Und dann habe ich geguckt, Titelproduktionen in Deutschland, da gibt es ja so vom Börsenverein, die ihr so eine Seite. 2015 gab es noch 89.506 Neuerscheinungen insgesamt.
Mhm.
2024, was schätzt du?
Boah, weiß ich nicht. Dann,
mehr oder weniger?
Ich glaube, dass der ganz große Hype wohl rum ist. Es werden weniger, oder?
Ja.
Ja.
Und zwar, und zwar 24.000 weniger.
Oh, okay.
Also ein Viertel. 65.000 Neuerscheinungen 2024. Das ist rückläufig.
Möglicherweise liegt es daran, wäre jetzt meine These, dass inzwischen jeder Sportler, jeder Schauspieler, jeder Politiker ein Buch geschrieben hat.
Stimmt.
So, also es ist ja praktisch, jeder, der eins liest, schreibt auch eins. Es ist so ein 1:1 Verhältnis, würde ich irgendwie sagen. Und irgendwann ist mal gut. Das ist, vielleicht sind die Verlage auch vorsichtiger geworden. Es geht auch um physische Neuerscheinungen. Manche Verlage machen ja auch gar keine richtigen Auflagen mehr, sondern wie beim Self-Publishing, nur noch on demand. Also nach Anforderungen, die können das dann so schnell drucken. Das heißt, du hast gar keine Remittenten mehr. Das Zeug liegt gar nicht mehr rum im Buchladen. Du kriegst auch nachher nicht mehr für 1 Euro das irgendwie.
Was ja auch okay ist.
Es ist auch ressourcenschonend. Ja. Zumal ja auch Papier sehr teuer geworden ist und so. Aber es ist erstaunlich, also rückläufig.
Ich muss eine Sache noch erzählen, weil jetzt wirst du mich für verrückt halten.
Nee, das tue ich schon länger.
Ich war bei einem Freund und habe jetzt angefangen, zum dritten Mal Breaking Bad zu gucken.
Der Freund hat aber Geduld mit dir.
Ja, der hat Geduld. Und ich komme immer wieder zum selben Ergebnis.
Ja.
Es ist einfach so herausragend gut.
Aber ist das nicht, wenn du das schon mal gesehen hast und nicht nur einmal, sondern schon zweimal gesehen hast? Was ist dann,
Ich habe immer,
also man muss ja mehr so ein schlichtes Gemüt sein.
Ich habe immer 6 Jahre dazwischen. Und also ja genau, der Abstand ist sechs Jahre. Und ich entdecke jetzt wieder Kleinigkeiten. Natürlich weiß ich, wie es ausgeht und ich weiß auch, ich kann bestimmte Stellen mitspringen, aber ich entdecke immer wieder Sachen, Kameraeinstellungen, Licht, so Details, auf so Details achte ich da achtest du beim ersten oder zweiten Gucken mal gucken nicht so drauf und denk, was waren das für Genies?
Ja. Boah. Gut, ja.
Für ist mich nicht ist dein Genre.
Es ist mir zu hart, glaube ich, irgendwie.
Es ist hart.
Ja, ich bin ja so ein Seelchen. Ich habe da so verschiedene Ausschnitte gesehen und so und dann denke ich, oh, nee.
Nee, das ist schon hart.
Muss jetzt nicht sein.
Aber ich meine, das Publikum hat gelacht.
Ja, genau, so ist es. Ja, keine Frage, ja. Ich habe neulich in der Stadt habe ich eine Bekannte getroffen, eine Freundin getroffen, die hier früher mal gearbeitet hat, Kollegin, die jetzt auf so ein Kreuzfahrtschiff geht. Und die macht da so ein Coaching und das ist ein ganz interessanter Job, aber interessant war, dass sie so eine Schulung hatte in Security Awareness.
Also Security Awareness?
Ja, sind ja auf so einem Kahn sind ja, die sind ja inzwischen größer als Kleinstädte.
Ja, also 5.000, 6.000.
Ja, und dann dazu immer nochmal 1.500 Personal noch mehr und so weiter. Und die werden natürlich alle geschult. Das ist klar, aber jetzt nicht nur so hier Schwimmflügelchen anlegen irgendwie im Orkan oder sowas, sondern was die sonst alles nicht so dürfen. Und das hat ganz viel auch mit Daten zu tun. Habe ich erst so gar nicht drüber nachgedacht. Die dürfen zum Beispiel kein eigenes Gerät, jetzt hier irgendein Handy oder so, mit irgendwas auf dem Schiff koppeln oder so. Also kein Mitarbeiter darf das mit irgendeinem System. Ja, wegen, wäre natürlich ein Einfallstor für irgendwelche Hacker, die dann den Kahn gegen einen Eisberg steuern können über dein Handy oder was weiß ich.
Wie ist es denn hier bei uns?
ist schon so. Wir haben ja hier einen Zugang mit einem Passwort, das heißt, glaube ich, Mama 11.
Es heißt Google Mama 11.
Google Mama 11. Und das ist natürlich dann Hochsicherheitszugang. Ja. Und dann können zumindest die Außenstehende, glaube ich, aber wir dürfen, glaube ich, private Geräte ja auch. Also du erinnerst dich, letztes Jahr plötzlich haben ganz viele gesagt, warum komme ich denn hier nicht mehr in Teams oder sowas irgendwie oder ins Outlook oder so.
Das, wie kann man das umgehen? Ach so, nein.
Das ist die falsche Frage. Das ist die falsche Frage. Also das ist auf diesen, weil das sind ja in sich geschlossene Systeme, diese Riesenkerne. Und das fand ich auch interessant und das halte ich eigentlich für relativ unsinnig, aber die dürfen, alle Mitarbeiter auf so einem Schiff, dürfen nicht in Echtzeit posten, wo sie sind. Also dieses, was man so gerne macht, hier guck mal die Lofoten oder hier guck mal Madeira oder so. Was?
Sagt man das den Passagieren auch?
Nee, das wird man ja auch nicht können. Ja. Aber hier geht es dann offensichtlich darum, dass nicht irgendwelche Terroristen, die an Bord kommen, dass die immer genau wissen, wo der Kahn ist. Aber das ist doch müßig, weil die ganzen Urlauber machen das doch sowieso.
Die
oder?
Terroristen haben also nur Zugang zu den Daten der Security-Leute.
Ja.
Nicht
zu
den Handys von
Passagieren. Fand ich aber interessant,
oder?
Ja. Die dürfen alle nicht in Echtzeit posten, wo sie sind. Eigentlich ja irgendwie... Ja,
Quatsch.
Keine Ahnung. Ja, also gut, es wird solche Regeln haben. Wahrscheinlich hat sich mal jemand ausgedacht. Und
bei uns gibt es sowas nicht.
Naja, ich weiß nicht.
Wir haben hier bei den Öffentlich-Rechtlichen nur sinnvolle Regeln. Und jetzt sollten wir aufhören, weil wenn wir anfangen, über diese Regeln zu sprechen.
Nein, natürlich ist das. Gut, wir haben hier schon eine Menge Sicherheit.
Ja, klar.
Und das
logisch
macht ja auch Sinn. Das ist ja auch gar keine Frage. So, ansonsten hoffen wir, dass ihr eine Hammerwoche habt.
Ja.
Und natürlich haben wir am Ende noch einen relativ wertvollen Tipp für euch, nämlich
wascht euch unterm Arm.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.